Vince, das Thema Branding bzw. Brand Design, das hat bei uns echt straflich nachgelassen. Wir haben fast nie darüber gesprochen und wenn dann immer nur am Rande. Dabei gibt es da draußen ein großes Thema, was viele Leute beschäftigt, die daran denken, Branding, das ist doch irgendwas mit Logo, Schrift und Farbe. Und dann gibt es doch dieses Thema Rebranding und da können wir doch alles neu machen und dann ist doch die Welt auf einmal in Ordnung, oder? Ganz so einfach ist es nicht. Es ist ein Riesenthema und wir dachten, das wollen wir nicht alleine beantworten, sondern nehmen uns jemanden, der darüber auf LinkedIn seit Jahren postet, nämlich immer, wie sah das vor dem Rebranding aus und wie sah es danach aus, nämlich den allseits bekannten und beliebten Andreas Böckkamp. Andi, schön, dass du da bist. Wir haben eine These vorbereitet, wie immer, für die KMUs, die uns da draußen zuhören. Und die hat Vince mitgebracht, denn das mit dem Rebranding ist ja dann doch nicht ganz so einfach, wie viele immer glauben.
Genau, hallo von mir auch noch. Hoi, lieber Andi. Hoi, liebe Zuhörende, Zuhörende. Rebranding, das Thema, das wir auch schon ein paar Mal angeschnitten haben und viele KMU, vielen ist scheißegal, viele sehen so ein bisschen der heilige Gral dahinter und so eine Abkürzung in etwas Besseres, aber in den meisten Fällen ist es meistens nur ein paar neue Farben auf den alten Bullshit, der sowieso noch nie funktioniert hat. Und weil wir jetzt heute einen Spezialist hier haben, ist unsere These, lieber Andi, wann ist ein Rebranding wirklich sinnvoll? Und wenn, ist es einfach nur reiner Aktionismus und bringt dir eigentlich einen Scheiß drin? Das ist jetzt so die grobe Frage, die wir heute klären wollen. Und um sich dem ein bisschen annähern, die erste Frage an dich. Was ist in deinen Worten überhaupt das Rebranding? Und was eben nicht?
Willkommen zum Mach mal Marke, am einzigen deutschsprachigen Branding-Podcast ohne Bullshit.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung heute, lieber Paul und Vince. Freut mich, hier bei euch zu sein und über das Thema Rebranding zu sprechen. Ich glaube, da waren jetzt schon so viele Momente drin, wo ich gerne was gesagt hätte. Das können wir heute, glaube ich, sehr lange besprechen. Und deine letzte Frage war ja im Grunde genommen, oder du hast sehr, sehr viele Fragen gestellt. Deswegen fällt es mir gerade schwierig, mich auf eine zu fokussieren. Aber am Ende des Tages ist ein Rebranding ja eine Veränderung einer bestehenden Marke. Und wie du schon gesagt hast, die Außenwahrnehmung ist oft, naja, das ist halt dieses Logo, Farbe, Schrift. Aber da ist natürlich viel, viel mehr dahinter. Und ich glaube, genau darüber zu sprechen heute mit euch beiden, da habe ich Lust zu, weil diese Wahrnehmung, dass es eben nur Farbe, Logo ist, die mag von außen vielleicht stimmen. Aber wenn man genauer hinter die Prozesse schaut, ist da natürlich viel, viel mehr dahinter.
Genau, also wir haben ja auch schon den Vergleich einmal gemacht zwischen Rebranding und Redesign. Und dort versteckt sich ja eigentlich schon viel. Also Rebranding ist ja in unseren Augen, jetzt korrigiere uns bitte, wenn wir da in den Scheissdreck labern, aber es geht ja wirklich darum, ein Unternehmen von hinten ja aufzufrischen. Also wirklich in die strategische Ebene hineinschauen, bevor man überhaupt etwas, ich sage jetzt mal, am Anstrich verändert. Oder würdest du da das Veto einlegen?
Tatsächlich kein Veto. Genau, ich glaube, das, was man tatsächlich von außen betrachtet vergisst, ist, dass es eben nicht mal eben eine Farbe austauschen ist, sondern eine Marke hat ja immer eine Identität und zwar nicht nur nach außen für die Menschen, die mit der Marke in Kontakt treten, ob das jetzt ein Produkt ist, was ich kaufen kann oder eine Dienstleistung, ist ja am Ende des Tages egal, sondern es geht ja auch um Identität nach innen. Die Menschen, die für diese Marke arbeiten, für das Unternehmen arbeiten, die müssen sich ja damit identifizieren können und deswegen hast du ja gerade das schöne Wort gesagt, von innen heraus. Das darf nicht vergessen werden, dass die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, sich natürlich auch weiterhin mit der Marke identifizieren können und eben nicht nur ein schöner Anstrich vollendet wird, um sozusagen für andere schön auszusehen, sondern es muss ja auch nach innen wirken.
Jetzt kommt fast so ein bisschen deine Position raus, denn alle, die dich nicht kennen, noch als Hintergrund, du arbeitest bei Radikant, wie kann man sagen, eigentlich eine Branding-Agentur. Ihr seid größerer Zusammenschluss von über 30 talentierten Menschen, die sich rund um das Thema Markenerlebnis, Branding kümmern und du bist Client Success Manager. Bei dir liegt ja eigentlich so ein bisschen dieses Herzstück, dass Menschen sich nicht nur außerhalb dann mit dem Branding anfreunden können, sondern auch innerhalb von einem Unternehmen damit einen Umgang finden, oder?
Das hast du schön gesagt, das habe ich so noch gar nicht formuliert.
Okay, dann direkt mitschreiben und ab auf die LinkedIn-Biografie.
Genau, wird notiert. Ich verstehe mich da auch tatsächlich dadurch, dass ich selber kein Designer bin, auch immer als gutes Sprachrohr für den Kunden. Das heißt, ich versuche auch das, was der Kunde als Ziele definiert und als Wünsche hat, eben an unsere kreativen Köpfe im Team zu kommunizieren und so zu leiten, dass wir eben die besprochenen Ziele auch erreichen können. Und das macht mir deshalb so viel Spaß, weil ich schon länger jetzt in dieser Branche bin und da, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis für entwickelt habe, aber eben gleichzeitig eben so kommunikativ unterwegs bin, dass ich Freude daran habe, mit dem Kunden eben zu kommunizieren und die Prozesse zu planen und sei es jetzt Deadlines zu instruieren in unser Team oder auch eben zu definieren, wie viel Strategie braucht es denn eigentlich, bevor wir etwas gestalten, müssen wir natürlich wissen, wie sieht der Wettbewerb aus? Was ist eigentlich mit dem Unternehmen selbst? Da sind natürlich verschiedene Analysephasen, die da total relevant sind, weil wir davon überzeugt sind, dass wir eine gute Basis brauchen an Strategie, bevor wir eine Gestaltung machen können. Denn das wisst ihr sicherlich auch. Sonst würden wir so einen gewissen Raum, in so einem leeren Raum agieren, wo wir nicht ganz genau wissen, wer sind eigentlich die Zielgruppen? Wer ist der Wettbewerb? Wie kann man sich differenzieren? Was gibt es vielleicht auch für Potenziale, die die andere aus dem Wettbewerb nicht nutzen, sei es jetzt visuell, sei es sprachlich. Da sind so viele Faktoren dabei, die man vorher in einer Analyse eigentlich als Bausteiner definieren muss, damit auch eine Gestaltung am Ende des Tages, also das Visuelle, langfristig auch wirklich Wirkung erzielt.
Darf ich schnell gerade eine Nachhakefrage stellen? Ja, bei dir in der täglichen Praxis, wenn ihr anfängt mit einem Kunden über Strategie reden, quasi all die Themen, wo wirklich wichtig sind, essentiell sind für das Unternehmen, wo ja auch immer ein wirtschaftlicher Nutzen dahinter mitschwingt, oder für das Unternehmen, für die Mitarbeiter etc., stoßen ihr da oft auf Unverständnis? Oder wie ist das so bei dir, ja, nach deiner Erfahrung aus? Kommen viele Leute auch einfach mit dem Gedanken, hey, wir wollen einfach nur ein neues Logo? Oder wie läuft das bei euch in der Regel?
Du meinst Unverständnis darauf, dass man quasi erst noch eine Analyse und Strategie braucht, bevor man eine Gestaltung machen kann?
Ja.
Ich bin froh, dass das nicht der Fall ist.
Okay.
Weil das bedeutet ja auf der einen Seite natürlich, dass ein gewisses Verständnis vorhanden ist für die Situation, dass es das auch wirklich braucht. Ich glaube, es kommt doch immer darauf an, wie man das vermitteln kann, dass es das auch braucht. Wir versuchen da ganz transparent immer zu kommunizieren und zu erklären, warum wir was machen. Und das führt natürlich im Idealfall dazu, dass der Gegenüber ja ein Verständnis dafür entwickelt, warum wir das eben so angehen. Und vielleicht mag es Kunden oder potenzielle Kunden geben, die deswegen mal nicht mit uns zusammengearbeitet haben. Das weiß man dann ja oft nicht so ganz genau, was da jetzt die Gründe waren, ne? Aber das kommunizieren wir immer schon ganz deutlich. Und am Ende ist uns ja egal, wer dann auch diese strategischen Insights erarbeitet hat. Also wir arbeiten auch mit den Ergebnissen von anderen. Wichtig ist uns nur, dass eben diese Basis vorhanden ist.
Sehr gut. Also kommen gar nicht mal so viele an, die direkt der Meinung sind, guck mal hier, wir brauchen das Rebranding, das löst dann alle unsere Probleme. Fangt mal einfach an, das kommt dann schon gut.
Ja, also ich meine, also zum Glück habe ich die Situation noch nicht oft erlebt, dass wirklich dieses Verständnis vorhanden ist, dass ein Rebranding oder Redesign, wie man es jetzt auch nennen möchte, dass es jetzt alle Probleme lösen würde. Weil ich finde, manchmal helfen so Metaphern gerade Menschen, die vielleicht weniger in diesem Kosmos unterwegs sind. Wenn man jetzt einem verrosteten Auto einen neuen Lack überschmiert, dann sieht er erstmal gut aus, aber langfristig ist es halt keine gute Lösung. Es mag Situationen bei Unternehmen geben, die zum Beispiel dann kurz vorm Verkauf sind oder so, wo dann mal strategisch angedacht werden können, ob das denn trotzdem nicht gerade sinnvoll ist, um es zu tun. Aber es ist dann nie was Langfristiges. Nichtsdestotrotz, natürlich haben wir auch Anfragen, wo sehr, sehr wenig Zeit vorhanden ist. Das liegt dann aber meistens eher daran, dass man eine Gründung vorhat, die dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt durch sein muss. Oder das ist ein Jubiläum, Messe oder sonstiges und man hat nicht eher dran nachgedacht. Ne? Weil das sind natürlich auch Prozesse, die sind ja nicht innerhalb von 3 Wochen gemacht. So eine Analyse- und Strategiephase, die kann auch durchaus schon mal ein paar Monate brauchen. Weil da muss man natürlich auch einige Termine mit den entsprechenden Stakeholdern beim Kunden durchführen, Workshops und ja, das ist natürlich nicht mal eben so gemacht. Klar haben wir mittlerweile mit KI eine nette Hilferlein, die einen bei der Recherche unterstützen können, die einen bei der Zusammenfassung unterstützen können, aber am Ende des Tages ist es menschliche Insights, die einem da zählen und da auch natürlich die Erfahrungswerte der Kollegin.
Ja, plus, was ich mir immer herausfordernd vorstelle und auch selber die Erfahrung gemacht hat, es braucht immer erstaunlich lang, bis man über die gleichen Dinge redet. So aus eigener Projekterfahrung, ich habe durchaus Leute gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da habe ich am Anfang 3 Gespräche gebraucht, um rauszufinden, was sie jetzt konkret machen. Weil es natürlich je nach Kundschaft den Leuten selbst auch schwerfällt, irgendwie in Worte zu bringen. Und ich meine, die arbeiten jeden Tag mit ihrem Business zusammen oder mit dem, was sie da herstellen oder produzieren oder als Dienstleistung anbieten. Für die ist das ganz logisch und gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten ist es für Außenstehende aber so schwer, dahinter zu blicken und rauszufinden, was macht die denn? Also wenn ihr jetzt Beispiel Telekommunikationssoftware habt, das ist alles und nichts für Leute, die dann technisch auch nicht ganz auf der Höhe sind. Und ich glaube, das ist ja gerade auch so im Bereich Client Success und das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt bei dem ganzen Aspekt Rebranding, Dinge neu machen, gemeinsam auf einer Basis kommunizieren und vor allem auch nicht nur diese Fachbegriffsbasis schaffen, zu sagen, was ist denn jetzt Marke und was ist Branding, sondern gerade für Kundenseite auch zu überlegen, was ist denn unser Ziel? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, Ziele, das ist so der ausschlaggebende Punkt, wenn du es verpasst, das Ziel zu definieren, so dass alle auch was damit anfangen können, dann fehlt dir am Ende raus bei der Feedbackschleife die Basis, worüber du überhaupt reden willst.
Ja. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, oftmals ist den Menschen gar nicht bewusst, was sie wirklich brauchen. Weil du sprichst ja auch davon, dass es manchmal schwierig ist zu verstehen, wie die Prozesse in einem Unternehmen ablaufen, was überhaupt genau angeboten wird, wie das Ganze passiert. Es gibt aber auch Anfragen, wo wir Briefings erhalten, wo man schon ablesen kann, dass das ein oberflächliches Briefing ist, was erstmal nicht schlimm ist, weil dafür sind ja natürlich auch Agenturen da, um diese Tiefe zu schaffen und die Rückfragen zu stellen, um genau diesen Painpoint herauszufinden. Aber manchmal, und da kommen wir so ein bisschen wieder zu diesem Lack überschmieren, ist der Eindruck da, wir brauchen ein neues Design, weil dann kriegen wir mehr Kunden. Nee, das ist oftmals eher ein strategischer Punkt. Wie gehst du denn eigentlich auf deine Kunden zu? Hast du die eigentlich richtig definiert? Weißt du, mit welchen kommunikativen Sätzen du sie vielleicht auch erreichen kannst oder triggern kannst? Das ist mehr als Gestaltung. Und da haben wir auch durchaus schon häufiger dann das Feedback bei Briefing-Gesprächen gegeben, dass wir nicht glauben, dass ein Corporate Design jetzt die Probleme löst, sondern dass es strategische Probleme sind. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir auch genau für diese Analyse und Strategie natürlich auch Experten bei uns im Team haben. Aber was ich damit sagen will, klar, man könnte auch sagen, alles klar, wir machen euch das Design schön, aber dann würden wir auch den Kunden ja nicht langfristig zufriedenstellen, weil das Ergebnis ja auch nicht das ist, was er sich dann vorstellt. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend in diesen Kennenlernphasen, will ich sie mal nennen, wo man sich gegenseitig so ein bisschen beschnuppert und versucht zu verstehen, wie man arbeitet und aber auch zu verstehen, was ist jetzt eigentlich wirklich dein Problem.
Aber ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, das trennt ja auch nur schon die Weizen vom Spreu, nur schon bei uns in unserer Branche. Oder, weil ich könnte im Strahl kotzen, wenn ich teilweise auch von renommierten Agenturen lese, ja, wir machen Branding und so. Und unter dem Strich geht es ihnen eigentlich nur darum, zum irgendwelchen Kunden irgendeinen künstlichen Stempel aufdrucken, dass sie einfach eine neue Portfolioarbeit im Sack haben und dem Kunden bringt es eigentlich nichts. Und das finde ich halt, das ist ja unser Ziel auch mit dem Podcast, um auch einfach zu sagen, hey, Rebranding ist nicht einfach nur ein neues Design, sondern es, wie der Paul immer so schön sagt, es ist eben die Summe von allen Teilen. Oder? Und wenn dann du auch als Branding-Agentur hergeguckt hast und sagen kannst, hey, ich glaube, dein Problem liegt eher, keine Ahnung, vielleicht in deiner internen Kommunikation oder in deinem Führungsstil, fang doch dort mal an, bevor du ein neues Logo machen willst. Fühlen sich viele mal angepisst am Anfang. Eigentlich wissen sie auch, dass man recht hat. Dann fängt es eben an, richtig cool werden. Dann kannst du richtig geile Projekte mit einem Kunden auf die Beine stellen.
Ich glaube, dass, also ich gebe dir recht, man bekommt das Gespür, dass es häufiger der Fall ist, dass eben genau diese Beratung ein Stück weit fehlt. Mhm. Und das merkt man dann ja vielleicht auch daran, dass so diese Halbwertszeit, von der man ja auch ab und zu gerne spricht, so nach dem Motto, wie lange hält denn eigentlich ein Logo oder ein Design? Das kann man so natürlich nicht pauschal sagen, aber da, wo diese Beratung dann ein Stück weit fehlt, wird oftmals dann ja nach ein paar Jahren wieder nachgeschärft, weil man genau das nämlich dann spürt, dass das jetzt vielleicht mal schön war und dass das irgendwie trendy war, aber irgendwie auch nicht langfristig haltbar. Und das ist natürlich schade für die Branche, ja, aber ich finde, genau das ist eigentlich der Teil, der Spaß macht, den Menschen dann auch wirklich zu helfen, weil das ist also gerade für meine Rolle natürlich genau das, was befriedigend ist, wenn ich dann am Ende ein Projekt habe und der Kunde ist glücklich, weil wir haben ihn beraten, er hat gar nicht das bekommen, was er am Anfang vielleicht dachte, was er braucht, aber hat jetzt die Lösung für sein Problem und kann jetzt vielleicht besser über Social Media kommunizieren, weil er da vielleicht bessere Templates gebraucht hat und gar nicht ein neues Corporate Design. Und das ist ja das, was dann am Ende Spaß macht. Und dann hat man eben ja auch so eine Basis geschaffen für eine langfristige Zusammenarbeit, die vielleicht nicht bedeutet, dass man im ersten Schritt großes Rebranding machen kann, aber vielleicht ja in 5, 6 Jahren oder noch später. Aber dafür hat man eben diesen guten Kontakt gewonnen.
Mhm. Ja, und das zusammenhängende Denken für dich. Also ich habe dazu auch schon eine eigene Folge gemacht mit Vince und da ging es um diese drei Aspekte, die ich dahinter immer sehe. Mindset, Skillset und Toolset. Also du hast als Kunde, als Unternehmen erstmal verstanden, was hinter dem ganzen Branding-Aspekt steht. Und Vince meinte ja schon, das ist immer die Summe aller Teile, die da eine Rolle spielt. Vom Führungsstil über, wie sind überhaupt deine Angebote angepasst oder aufgebaut und wie präsentierst du die und gibt es da einen Funnel und Zielgruppe, interne Kommunikation. Das sind ja wirklich zu vielen Dingen schon eine eigene Folge gemacht. Ich glaube, wir haben noch 100 Folgen vor uns von Dingen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Aber gerade bei diesem Rebranding-Aspekt ist es ja fast eher eine strategische Neuausrichtung. Und ich finde, da sind eben diese Transformationsbegriffe ganz gut zu überlegen. Da verändern sich Dinge und zwar grundlegend. Und man kann das ja fast eher als Möglichkeit sehen, um alle anderen Dinge auch mal kurz auf den Prüfstand zu stellen. Das heißt ja nicht, dass man sie automatisch neu machen muss. Bisschen wie, bist halt mit dem Auto beim TÜV und da wird einmal kontrolliert, ob alles noch funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es ja umso schöner, dass du sagen kannst, das klappt. Das können wir so beibehalten. Da auch mit den Menschen vor allem ins Gespräch kommen, zu überlegen, so, was wollen wir denn bewusst so lassen, wie es ist? Auch das ist ja Teil von einem Rebranding, nicht alles neu zu machen, sondern sich halt gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, was funktioniert, was lassen wir bewusst so und wo setzen wir aber bewusst Veränderungen an? Und ich glaube, das Austarieren, das ist das, was man halt auf Anhieb, wenn man das im Begriff hört oder das von außen auch sieht, da hat sich irgendjemand ein neues Logo gegönnt, das sieht man ja nicht dahinter, diesen ganzen Prozess. Und deswegen finde ich es auch schön, wenn du sagst, das kann schnell gehen, das kann aber auch sehr lang dauern. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil wenn du auf der anderen Seite hörst, wir holen uns eine Beratungsagentur, wir machen eine strategische Neuausrichtung. Na klar, dauert das dann 3 Jahre in der Regel. Oder keine Ahnung, mal mehr, mal weniger. Und im Vergleich dazu sind ja 1, 2 Monate dann fast schon schnell.
Ja, definitiv. Ja, am Ende ist das ja auch genau der Grund, weshalb ich bei LinkedIn diese Vergleiche total liebe. Zum einen sind sie natürlich plakativ, weil das ist am Ende sozusagen das Produkt, also das Logo, was verändert wurde, ein Corporate Design, was angepasst wurde. Es ist plakativ. Jeder hat dazu eine Meinung oder kann sich dazu eine Meinung bilden. Das ist, zum einen ist es schön im Designbereich, aber auch eine Gefahr, weil viele Menschen dann schnell glauben, sie wären ein gewisser Experte oder Expertin. Aber es darf trotzdem jeder eine Meinung haben, weil jeder ist ja eine Person, die genau das auch wahrnimmt. Also ich nehme dann die veränderten Farben wahr und habe vielleicht eine Emotion, die ich damit verbinde. Ich nehme ein neues Logo wahr und habe da irgendwie eine Assoziation mit. Ich erkenne vielleicht irgendwie etwas, was du, Paul, gar nicht siehst, sondern du erkennst was anderes in dem Logo. Das ist eben so schön individuell. Der Prozess, der wird dadurch nie abgebildet oder kann nicht abgebildet werden. Und das, was ich dann ja versuche, ist immer zu erklären, was da passiert ist. Natürlich nie in der identischen Tiefe, weil ich ja auch die Informationen benötige. Gibt ja, kann ich an der Stelle ja auch sagen, Props an Design-Tagebuch auf jeden Fall. Ist die beste deutsche Quelle, wenn man genau dafür ein Interesse hat. Und dann kann man sich da in der Tiefe auf jeden Fall nochmal einlesen. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Quellen, wo man dann auch so internationaler Marken betrachten kann. Aber das finde ich eben so spannend, auch mich damit zu beschäftigen, was haben sich denn die Unternehmen dabei gedacht? Das ist natürlich immer die Frage, die Pressemitteilung erzählt vielleicht nicht immer die Wahrheit, aber es ist immer ein Teil dessen, was die Menschen, die außen stehen, halt wahrnehmen können. Und deswegen finde ich, es ist fast genauso wichtig, wie kommuniziere ich eigentlich eine Veränderung, wie der Prozess selbst. Also die Distribution einer Veränderung nach innen sowie außen ist mindestens genauso wichtig wie die Veränderung selbst. Und das ist ein weiterer Punkt, wo ich glaube, der stark unterschätzt wird. Selbst wenn man nur eine Kleinigkeit verändert, ist vielleicht genau diese Kleinigkeit eine, die bei einem Großkonzern tausende Menschen bewegt. Bei einem B2C-Bereich vielleicht hunderttausende Menschen bewegt, weil die regelmäßig das Produkt kaufen. Und das ist ein Punkt, der häufig unterschätzt wird, die Wahrnehmung von auch kleinen Veränderungen bei vielen, vielen Menschen da draußen.
Da direkt mal reingehen in den Punkt, weil ich den echt spannend finde und ich finde, der wird unterschätzt, weil nach dem, was du jetzt gesagt hast, letztlich muss ja so ein Design funktionieren, ohne dass man den Hintergrund kennt. Also ich fand das damals im Studium, ich habe das ja richtig studiert, visuelle Kommunikation an der Uni und wir mussten viele Projekte machen und so weiter. Und es war immer wichtig, dass es eine Herleitung gibt. Und diese Herleitung, die wurden immer länger und ausführlicher und es standen immer ganze Philosophien dahinter, wie jetzt was sich ergeben hat. Und du siehst es dann am Ende und denkst dir, ja, mit dem Wissen verstehe ich es, aber verstehe es auch ohne das Wissen. Also verstehe es auch ohne den Kontext. Und gerade bei großen Marken muss es ja funktionieren, wenn das ein Produkt ist, was im Regal steht und es hat ein Rebranding und ich finde es dann durch das Rebranding aber nicht wieder, obwohl ich es mag oder es gefällt mir nicht mehr, dann funktioniert all das, was da reingesteckt wurde an Strategie und monatelanger Austarierung, funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist das eigentlich zu vernachlässigen und gleichzeitig so wichtig, gerade jetzt lass mal da reingehen auf den Punkt, Entschuldigung fürs Ausholen, gerade wenn da öffentliche Gelder im Spiel sind, weil das hatten wir jetzt im letzten Jahr bei der Uni Marburg als großen Skandal, wie viel, also dieses Logo haben ja alle Leute mit ChatGPT nachgebaut, Stadt Leipzig hatte dann einen Riesenskandal von wegen, da kostet irgendwie das neue Corporate Design fast eine 500.000 oder was, welche Summe da im Raum war, das sind ja dann immer Skandale, wo alle auf einmal Expertinnen und Experten sind und wo genau dieses wie kommuniziere ich Veränderungen, eine Riesenrolle spielt. Was hast du da für Erfahrungen, die du mitgeben kannst?
Boah, also ja, das sind natürlich super spannende Beispiele, gerade Marburg und Leipzig. Gibt sicherlich noch einige andere, die man da auflisten könnte. Ich bin kein großer Fan davon, wie da teilweise auch die Medien drüber berichten, weil häufig nämlich ja diese Skandalüberschrift gesucht wird, so habe ich den Eindruck. Also das klassische Clickbait, wie wir das von Bild.de kennen, dass irgendwie die Summe von der Auftragssumme, was es jetzt waren, 500.000, 600.000, was auch immer, gleichgesetzt wird mit einem Logo. Wir haben aber gerade eben schon selber gesagt, der steckt ja viel, viel mehr dahinter. Die Analyse, die Strategie, teilweise Jahre Arbeit. Und die wird dann mit so einer Überschrift zunichte gemacht. Das finde ich, jetzt mal unabhängig davon, wie das Ergebnis ist, erstmal nicht fair. Weil da versucht wird, einen Skandal aufzudrücken. Natürlich, weil die Medien wissen, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, dann haben die Bürger natürlich besonders Interesse daran, mitreden zu wollen und dass es natürlich auch gut aussieht. Aber auch da, glaube ich, sind wir wieder bei dem Thema externe Kommunikation. Also wie kommuniziere ich diese Veränderung nach außen? Interessanterweise begleiten wir gerade eine sehr, sehr große deutsche Universität bei einem Rebranding. Und wir haben natürlich das alles beobachtet.
Sehr gut.
Und
man könnte deswegen muss man richtig natürlich machen.
Ja, hoffentlich. Nein, natürlich machen wir das. Aber halt sich im Vorhinein dazu Gedanken zu machen, okay, was für Use Cases können eintreffen, vorher schon Fragen zu beantworten, von denen man antizipieren kann, dass sie kommen. Und gerade da, wo so viele Menschen Emotionen verbinden, kommt immer Gegenwind. Weil ich glaube, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wie man so schön sagt. Und wenn sich da etwas verändert, finde ich das erstmal doof. So pauschal gesagt. Und diese Veränderung kann schon mal wehtun. Die kann aber trotzdem sinnvoll sein. Aber ich muss halt auch als Mensch offen für diese Veränderung sein. Und ich merke gerade selber, ich entferne mich gerade so ein bisschen von deiner Fragestellung, deswegen fange ich gleich wieder ein.
Alles gut.
Aber genau, ich finde die mediale Darstellung dieser speziell von Leipzig und von Marburg nicht immer gelungen. Ich glaube, konstruktive Kritik ist immer angemessen und auch okay, wenn man Gründe dafür auflisten kann. Ich finde zum Beispiel auch, dass man sich bei Uni Marburg nicht für die richtige Variante entschieden hat. Einfach weil eine gewisse Komplexität immer noch vorhanden ist. Also es irgendwie so ein Mittelweg ist. Man hat es nicht wirklich simpler gemacht, aber es ist nicht so ganz gelungen in meinen Augen. Aber diese Siegel, gerade bei Universitäten, haben natürlich eine sehr, sehr hohe Tradition. Bei Tradition, Heritage, muss man echt immer aufpassen, dass man ja da nicht so viel modernisiert, sondern sie vielleicht einfach nur so anpasst, dass sie in die moderne Kommunikation passen. Aber eigentlich, glaube ich, darf man da nicht viel machen.
Ich habe es in deinen Augen gesehen, dass es jetzt kommt.
Ihr habt mich nicht mehr zurückheben können, sorry. Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Entschuldigung, Mann.
Alles gut. Ist auch ein schönes Beispiel, ja.
Wir hoffen, euch hat die Folge bisher gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und bewertet den ganzen Spaß auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr Menschen Branding ohne Bullshit hören können. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Aber auch da, ja, haben sich sehr viele Menschen aufgeregt. Jetzt kann man natürlich überlegen, hat es vielleicht die Marke nicht geschafft, die Veränderung der Markenstrategie so zu kommunizieren, dass man verstehen kann, warum diese Veränderung vollzogen wurde? Ich weiß es nicht. So tief bin ich da gar nicht mehr drin, ist auch schon ein bisschen her. Markenstrategie so zu kommunizieren, dass man verstehen kann, warum diese Veränderung vollzogen wurde. Ich weiß es nicht. So tief bin ich da gar nicht mehr drin, ist auch schon ein bisschen her. Aber ja, wir waren bei dem Thema, dass gerade die externe und interne Kommunikation beide unfassbar wichtig sind bei diesen Veränderungen. Und bei Universitäten, Städten, Kommunen insbesondere, weil da die Menschen ganz besonders drauf schauen.
Ich glaube, das betrifft ja sowieso eigentlich jedes KMU oder jedes Unternehmen, was diesen Prozess durchläuft. Und eine wichtige Frage, die ich finde, ist, wie partizipativ, also wie viel Beteiligung räumst du deinem Team ein? Wie gestaltest du so einen Prozess allgemein? Weil je nachdem, wie groß man es aufzieht, ob man jetzt sagt, wir machen halt ein bisschen Designanpassungen, dann braucht es wahrscheinlich nicht so viele Leute, die mitreden. Wenn halt sehr viele Menschen in dem Unternehmen arbeiten oder involviert sind, wie jetzt bei einer Stadt, wo halt einfach Menschen leben, musst du dir, glaube ich, schon am Anfang an die Frage stellen, wie offen gestalten wir diesen Prozess? Also wie beziehen wir Menschen mit ein, damit es nach hinten raus für alle verständlich wird? Damit auch aufgezeigt wird, es ist halt ein Prozess, also du siehst beides. Du siehst die Intensität oder die Tiefe des Prozesses und du hast das Gefühl, ich konnte einen Aspekt dazu beitragen. So, ich war mit der Meinung, das sollte blau werden und das ist am Ende blau geworden und ich fühle mich auf einmal gesehen in meiner Position oder in der Rolle, die ich dort eingenommen habe in dem Prozess. Und da ist ein Teil von mir in dem neuen Design. Und dadurch mag ich es ja automatisch viel mehr als ohne. Und ich finde, das ist echt spannend, gerade bei Marken, die dann sagen, wir machen da draußen einen offenen Wettbewerb. So, schickt mal eure Ideen für die neue Verpackung. Und da gab es, glaube ich, einen Skandal, das hat man neue Narrative als Heft aufgearbeitet, wo dann mitten im Prozess das Ganze abgeändert wurde und gesagt wurde, okay, dieses offene, partizipative, das gab es gar nicht, wir haben das selber gemacht, alles gut. Und das gab natürlich einen Shitstorm, offensichtlich.
Ja.
Genau, was würdest du sagen? Gibt es da eine Daumenregel oder kann man da sagen, ja, am liebsten alle mit einbeziehen oder am liebsten nur die Leute, die Ahnung haben? Aber wer hat dann Ahnung?
Ja,
wie kann man sowas ein?
Das auch da, also ich würde mir manchmal wünschen, dass es so pauschale Antworten gibt. ich fürchte nur, an dieser Stelle gibt es sie auch hier nicht. Ich versuche das mal anhand von Beispielen zu erläutern. Ich nutze dafür mal ein Beispiel, was ich auch gerne oder sehr, sehr gerne beobachte, nämlich Veränderungen bei Fußball und bei Sportvereinen, weil ich glaube, dass da noch einfacher verständlich ist, dass es eben diese unterschiedlichen Zielgruppen gibt. Es mag jetzt beispielsweise bei großen Vereinen die Aktionäre geben, die Aktien des Vereins besitzen. Es gibt natürlich die Fanszene, es gibt die Geschäftsetage und die ganzen Manager, die da aktiv sind. Und bei einem Sportverein jetzt...
Schön, dass du die Spieler gar nicht erst erwähnt hast, die Spielerinnen.
Ja, gut.
Die spielen keine Rolle, die sind ja nur gekauft.
Nee, natürlich sind die auch Teil davon. Aber ich glaube, die Identifikation ist heutzutage leider ja gerade in der Fanszene natürlich deutlich höher. Ich kann viel eher jetzt bei dem Beispiel natürlich die Spieler nutzen, um sie auch zu transportieren, diese Veränderung. Aber wenn ich jetzt die Fanszene nicht inkludiere in einen Markenveränderungsprozess, dann muss ich mich ja nicht wundern, dass ich Gegenwind bekomme. Mhm. Damit will ich sagen, an dieser Stelle ist es ziemlich offensichtlich, da muss ich Fangruppen mit einbeziehen in diesen Prozess. Und du hast eben gesagt, wenn ich gefragt werde, welche Farbe, also so ganz plakativ gesagt, wenn ich gefragt werde, welche Farbe ich mag, ich sage blau und es wird am Ende blau, bin ich froh. Ich gehe noch weiter, wenn du rot sagst und es wird am Ende blau, bist du trotzdem froh, weil du gefragt wurdest. Und es geht also nicht immer nur darum, den Willen bestätigen, den jemand abgibt, sondern ja auch überhaupt gefragt zu haben. Und dieses Gefühl zu bekommen, ich darf mitbestimmen, das ist total wichtig für uns Menschen, glaube ich. Und jetzt, um noch so ein bisschen wieder die Brücke zu schlagen, zu Marken, glaube ich, kommt es auf die Zielsetzung an, wie weit sollte ich diese Kreise ziehen? Nehme ich jetzt bestimmte Abteilungsleiter mit in einen Workshop hinein, die eben auch schon das Unternehmen sehr gut kennen und dementsprechend auch ihre Teams gut kennen und die können das repräsentieren? Oder mache ich vielleicht eine digitale Umfrage zu bestimmten Begrifflichkeiten, zu Werten? Das ist natürlich etwas, was man super, super schnell auch aufsetzen kann heutzutage. Da eine digitale Umfrage aufzusetzen zu Unternehmenswerten beispielsweise. Und aus den Unternehmenswerten selbst kann ich da wiederum auch sehr viel ableiten für etwas Visuelles. Da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Und ich glaube, diese Offenheit mitzubringen, sich auch auf das einzulassen, was da kommt, die sollte man mitbringen. Was nicht gleichzeitig bedeutet, dass man alles zu 100% genauso machen muss. Man kann ja auch dann überlegen, okay, ist das strategisch sinnvoll, was jetzt hier rausgekommen ist? Muss ja nicht unbedingt. Aber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich öffne mich für das, was von innen heraus, von den Menschen, die sich jeden Tag für mich als Unternehmen aufopfern, dafür arbeiten und da mal nachzufragen, das ist, glaube ich, sehr viel wert. Deswegen, ich bin da mal ein großer Freund von, und finde sowas mal ganz toll, wenn auch da Kunden dazu bereit sind, da auch diesen Schritt zu gehen.
Ja, ist ja auch ein gewinnbringender Schritt. Ich glaube, ganz viel ist immer geleitet aus der Angst heraus. Wenn zu viele mitbestimmen, zählt meine Meinung nicht mehr. Ganz oft ist es ja auch eine fehlende Wertschätzung, die eine Rolle spielt, dass dann gesagt wird, so, ich bin Chef von dem Laden, holt mich halt, wenn es wichtig wird. Und dann verpasst die Person dann die Workshops und sagt dann am Ende aber, mir, ich wollte gelb und nicht blau. Also was fällt euch ein, das falsch zu machen? Oder es ist ein emotionaler Anker und ich finde, da ist aber auch deine Rolle wahrscheinlich wieder entscheidend rauszufinden, welche Rolle nehmen denn die Personen, die mitmachen, dort ein und was ist denen wichtig? Weil die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. So der eine arbeitet halt auf eine neue Position hin, der will eine Ebene aufsteigen. Die nächste Person, die kennt noch den ursprünglichen Designer, der mal das Logo gemacht hat. So, da hängt halt irgendwas Emotionales dran und jemand anderes will aus dem Unternehmen einfach nur raus. Der ist dann vielleicht eher jemand, der einfach Ja sagt oder jemand anderem gefallen will. Also auch das ist ja dieses Zwischenmenschliche oder Emotionale. Ich glaube, das wird immer belächelt, aber das kommt halt ganz oft zu kurz. Und wenn man das nicht versteht, warum Menschen reagieren, wie sie reagieren auf so eine Veränderung, die dann stattfindet, dann wird es unglaublich schwer, miteinander im Gespräch zu bleiben und gemeinsam Lösungen zu finden. Weil wir sagen ja auch immer, so Design, das ist halt die Quintessenz oder das ist die Schlussfolgerung aus allem, was davor passiert ist. Das ist wirklich die Herleitung von dem strategischen Part. Und wenn dann aber jemand ankommt und sagt, mir gefällt halt Gelb besser als Blau, naja, was willst du dann machen? Dann kannst du eigentlich nur sagen, warst du die letzten 3 Workshops mit dabei oder hast du aktiv nicht zugehört oder wo ist gerade das Problem? Weil,
aber ja. Ich glaube, das ist so etwas vom, also mir kommt es immer so vor, es ist etwas vom Stupidsten, wo man eigentlich machen kann, aber es ist im Kern, könnte sehr viel Ärger ersparen, wie schon in der Kommunikation gegen innen oder gegen aussen. Wenn man einfach einmal fragt, warum? Warum machen wir denn ein Rebranding? Was ist das Ziel? Weil dann hast du ja die Antwort und vieles ergibt sich ja dann automatisch. Dann weisst du auch oft mal, okay, welche Leute muss ich denn wie tief inkludieren in den Prozess? Oder? Aber nur schon gegen Kommunikation gegen aussen. Warum macht denn eine Uni ein Rebranding? Ist es vielleicht zum moderner wirken, zum mehr Studierende anzuziehen, was auch immer? Aber dann, nur schon mit der Frage, warum, wenn du die beantwortest, drosselst du eigentlich so viel Ärger von Leuten, wo immer eine dumme Fresse haben, weil du es einfach klipp und klar nüchtern begründen kannst. Und ich glaube, dort machen aber sehr viele einfach den Fehler und lehnen das einfach wie knallhart weg, sondern verlieren sich dann quasi in den Diskussionen, wo irgendwas wo hinführen, noch nicht das Ziel.
Ja, oder du biegst halt komplett falsch ab, ne? Das kann ja auch sein, dass du in einem Prozess dich so verrennst in irgendeinen neuen Trend, der gut ankommt und in jedem Meeting sieht das super aus, aber vergisst halt deine Zielgruppe zu fragen oder mit einzubeziehen. Und das dann hast du auf einmal so eine, ja, etwas, was überhaupt nicht passt zu den Werten, die eigentlich transportiert werden sollen.
Ja. Ich glaube, das, was Vince gesagt hat, manchmal sind es die einfachen Fragen, die man sich auch trauen muss zu stellen, die einen Prozess wirklich weiterbringen können. Und das ist sicherlich auch Teil als Aufgabe, wie ich es finde, von Agenturen auch dieser unbequemen Fragen zu stellen und vielleicht dann auch so eine Wunde zu finden, ja, von der man vorher nicht wusste. Aber das sind dann die Schritte, die es braucht, um auch wirklich weiterzukommen.
Wie kam es denn jetzt, um nochmal auf deine Passion zurückzukommen, dass du überhaupt dich so mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und da wirklich, du machst es ja seit mehreren Jahren, Stores mit Vorher-Nachher teilst, mit den ganzen Rebrandings.
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich kann ich sie gar nicht so ganz simpel beantworten, weil es ist eigentlich die Idee entstanden, zurückdenke, ich habe 2019 die Kante angefangen, also sogar noch pre-Corona. Das ist ja immer noch das, was man da als Möglichkeit nutzt. und da hatte ich natürlich noch eine andere Rolle. Da habe ich einen Key-Account gemacht. Am Ende des Tages mache ich heute ähnliche Dinge wie 2019 schon. Und ich habe mich immer dafür interessiert zu beobachten, wie entwickeln sich Marken, wie kommunizieren die dazu und wie sieht das Ganze am Ende des Tages auch im direkten Vergleich aus? Und ich hatte den Eindruck, dass es eben mit dem Design-Tagebuch da ein ganz gutes Portal zu gibt oder eine Website zu gibt. Das hat mir aber auf LinkedIn gefehlt. Am Ende des Tages war es das eigentlich schon als Geburt dieser Idee, dass ich gesagt habe, cool, ich habe den Eindruck, kann davon was mitnehmen. Das ist nicht nur einfach, ich poste da was, weil das schön ist, sondern ich muss mich damit ja auch schon ein paar Stunden beschäftigen. Das ist nicht mal eben so gemacht. Und das habe ich jetzt einfach seit, ja, ich muss einmal, eigentlich mal zählen, wann ich das erste Mal das gepostet habe. Da muss ich sehr weit zurückscrollen. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und das Schöne ist, es macht immer noch Spaß. Es gibt Tage, heute war so einer tatsächlich, also jetzt in diesem Moment. Ich habe nämlich dienstags und donnerstags kommt immer ein neues Posting von mir, genau zu diesen Themen. Und normalerweise bin ich immer schon vorbereitet, gehe ich in eine neue Woche, habe also schon ein Posting vorbereitet, weil ich nicht in diesen Zeitdruck kommen will. Heute also ist dein Posting-Tag und du hast noch nichts.
Das jeder, der auf LinkedIn, den Podcast mal vornimmt.
Ja, genau, weil tatsächlich ja auch für alle Algorithmen dieser Welt zählt natürlich die Konsistenz, genauso wie auch im Markenbereich. Und heute war es aber soweit, dass ich noch nichts hatte und das muss ich dann heute Mittag dann noch schnell nachholen. Aber ja, das mache ich jetzt tatsächlich schon seit einigen Jahren so, dass zweimal die Woche ein Post so rausgeht und mit manchmal überraschenden Reichweiten, sowohl positiv als auch negativ.
Ah ja. Sag mal, was hast du so aus all dem gelernt? Weil ich meine, das ist ja nicht nur sich selber damit auseinandersetzen, wo man schon eine ganze Menge damit lernen kann wahrscheinlich. Alleine, wie du vorhin meintest, welcher Prozess steht dahinter und deckt sich das mit dem, was man dann visuell als Ergebnis sieht und wahrscheinlich auch innerem Kopfschütteln manchmal oder wahrscheinlich dann auch Überraschung, wenn man sich denkt, oh, das ist ein mutiger Schritt und mal gucken, wie das ankommt, sondern eben auch die ganze Reaktion darauf. Und ich meine, natürlich erreichst du wahrscheinlich eine zum Teil designaffine Szene, die sich beruflich damit auseinandersetzt und eh alles besser weiß. Aber wahrscheinlich auch Leute, die nichts oder weniger damit zu tun haben, sondern eher im ähnlichen Wettbewerbsumfeld aktiv sind oder bei der Konkurrenz oder was auch immer. Aber was hast du so, was kannst du denn so mitnehmen aus all dem, was du da jetzt geteilt und darüber im Austausch mit anderen erfahren hast?
Also zum einen bin ich natürlich selber ganz gut informiert, was die ganzen Rebrandings der Welt angeht. Das ist der eine Effekt, der natürlich automatisch entsteht. Was mir aber am meisten Freude bereitet, ist, wenn ich sehe, dass Diskussionen entstehen. Und alle, die bei LinkedIn aktiv sind, wissen, dass das nicht so einfach ist, dass Diskussionen entstehen, die auch konstruktiv sind, sondern häufig tendieren Menschen dazu, einfach nur kurz ihre Meinung kundzutun und dann ist gut. Alle anderen haben Unrecht. Aber dieser konstruktive Austausch, der dann entsteht von Menschen, die aus dem Designbereich kommen und Menschen, die vielleicht einfach irgendwie Kunde sind oder Käufer dieses Produkts oder anderes, das ist das, was mir Freude bereitet, weil ich glaube, da treffen sich dann genau diese Zielgruppen, die auch diese Marke eigentlich ansprechen will. Und da dann dieses Feedback zu erhalten und zu lesen und teilweise sind es dann ja auch so viele Kommentare, da kann ich gar nicht auf alles reagieren, aber das dann zu sehen, dass Menschen ja das spannend finden und sich dann ja auch die Zeit nehmen, zu kommentieren, sich auszutauschen oder mir zu schreiben, das ist das, was mir Freude bereitet, weil ich dann sehe, da sind Menschen, die das wirklich interessiert und die sich damit beschäftigen. Das ist wahrscheinlich das, was ich am ehesten mitnehme, dann auch diesen direkten Austausch zu haben, diese Reaktion zu sehen, das macht schon Freude.
Machst du eigentlich die Arbeit der Marken selbst, oder? Wenn man sich so überlegt, ja, das solltest nicht du wissen, das sollten in erster Linie die Marken wissen. Auch wenn das natürlich als Außenstehender einfacher funktioniert, als Marke selbst zu sagen, so guck mal, wir sind neu, was haltet ihr denn jetzt davon? Und dann willst du Lob hören und ernstes Kritik und denkst, okay, hätten wir es nicht gemacht.
Ja, es gibt auch die eine oder andere Marke, die auch durchaus mal reagiert und kommentiert.
Okay.
Auch das passiert. Also das nehmen die auch wahr. Und am Ende des Tages weiß ja heutzutage jeder, dass gerade in digitalen Veränderungen wahrgenommen werden und dann auch diskutiert werden. Da muss man sich ja heutzutage leider ja auch darauf einstellen, dass es eben viele Menschen gibt, die das einfach nur kritisch betrachten und blöd finden und da dann auch sicherlich blödere Wörter für nutzen, als ich das gerade tue. Das macht sicherlich nicht immer nur Freude, da auch dieses Community-Management dieser Marken zu tun. Aber das gehört am Ende des Tages leider heute auch zu weit.
Und von den ganzen Rückmeldungen, hast du das Gefühl, dir hat das über die Jahre den Blick geschärft auf die Elemente, auf die es wirklich ankommt? Vorhin meintest du ja schon, kommunikativ muss das Ganze funktionieren. Bin noch ein bisschen der Meinung, es muss auch auf den ersten Blick funktionieren. Also so, wir urteilen ja innerhalb von Zehntelsekunden, ob uns was gefällt oder nicht. Und wenn du das zum Teil teilst, ich habe auch sofort einen ersten Eindruck. Manchmal kann es die zweite oder dritte Slide deiner Slideshow dann noch korrigieren oder einordnen oder dein Text hilft noch ein bisschen, da nochmal drüber nachzudenken. Aber das Urteil, wie ich vorhin meinte, ne, du steckst da monatelange Arbeit rein und dann ist es innerhalb von einer Sekunde vernichtet oder angenommen. Das ist ja echt gravierend und ich glaube, das Ausmaß macht man sich am Anfang im Prozess auch gar nicht so bewusst, was dahinter steckt.
Nein. Es ist ja auch immer ein Stück weit die Frage, zum einen, was habe ich verändert, zu welchem Grad und wie kann ich diese Veränderung auch wahrnehmen? Also ein Produkt, was im Regal steht, was auf einmal ganz anders aussieht, das ist natürlich durchaus auch kritisch und da sind, glaube ich, auch schon Unternehmen untergegangen mit diesen gestalterischen Veränderungen. Bei B2B-Unternehmen, die trifft es dann natürlich dann tendenziell weniger hart, aber auch da muss man natürlich sagen, wie du schon gesagt hast, Carol, man hat immer einen ersten Eindruck und immer eine Emotion, die man damit verbindet. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt ein bisschen deine Frage verloren.
Dass deinen Blick auf die wesentlichen Elemente geschärft hat von den Rebrandings.
Stimmt, Entschuldigung.
Alles gut.
Ich glaube ja, weil es gibt immer wieder Situationen, wo ich Dinge selber noch gar nicht gesehen habe, die andere Menschen sehen. Das passiert mir auch heute noch. Das ist auch, glaube ich, völlig menschlich und völlig in Ordnung. Aber das sind dann immer die Momente, die mich aufhorchen lassen und sagen, ja stimmt, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, dass man das daraus lesen kann oder dass man das erkennen kann. Und das sind dann auch so Momente, wo ich mich total freue, dass ich das teile und ich es gar nicht schlimm finde, dass ich das nicht gesehen habe oder etwas vielleicht auch falsch interpretiert habe, weil das mag mir auch passieren, sondern ich es dann toll finde, dass dann diese Community darauf reagiert und natürlich dann irgendwie mich auch ein Stück weit korrigiert, was völlig legitim ist. Ja, und das schärft natürlich dann den Blick fürs nächste Mal, dann auf solche Details zu achten. Insofern glaube ich auch, dass ich auch da nicht zu Ende gelernt habe. Also ja, mein Blick wurde mit Sicherheit geschärft, auf bestimmte Details zu achten, vielleicht auch Begrifflichkeiten, Spacing und Co. zu verwenden, wenn es jetzt um Wortmarken beispielsweise geht. Aber auch da versuche ich immer eine Sprache zu nutzen, die allen zugänglich ist. Weil am Ende möchte ich quasi das gleiche Gespräch auch führen können, wenn ich irgendwo im Rewe an der Kasse jemanden treffe und wir dann über das neue Logo, keine Ahnung, Pringles sprechen, dann möchte ich genauso mit dieser Person darüber sprechen können, wie ich das auf LinkedIn tue, weil jeder halt dieses neue Logo wahrnehmen kann und dementsprechend auch jeder ein Gesprächspartner sein kann.
Noch letzte Nachfrage zu dem Blog, dann darf Vince wieder. Hast du das Gefühl, bewegt sich alles so, was Rebrandings betrifft, hängt ja jetzt auch mit Designtrends zusammen, in eine Richtung? Also sieht immer mehr alles gleich aus? Oder hast du dann alleine dadurch vielleicht ein paar Beispiele, wo du sagst, das war extrem mutig oder das sind auch Rebrandings, die vielleicht unerwartet kamen?
Ja, ich glaube, es ist branchenabhängig. Jetzt könnte man ja zum Beispiel in der Autobranche feststellen, dass wir grundsätzlich diesen Trend hatten, Chrom darzustellen. Jetzt ist dieser Trend weggegangen, weil wir natürlich auch diesen Trend, oder nicht Trend, sondern wir haben jetzt viel mehr Elektroautos, was ich total cool finde. Ich fahre selber auch ein Elektroauto. Eben viel mehr über Licht, also viel über Flat-Design darzustellen. Das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn ich irgendwie Chrom-Elemente in dem Logo habe. Das musste dann oder wurde an vielen Stellen angepasst. Und da wird es mit Sicherheit in 5 bis 12 Jahren irgendeinen anderen Trend geben, der dann dazu führt, dass viele Automarken wieder ihre Logos verändern. Das ist grundsätzlich eine Branche, wo relativ viel Veränderungen auch stattfindet. Deswegen, ich glaube, es ist sehr stark branchenabhängig, ob man jetzt von Trends sprechen kann, die man auch auf viele Marken, etablierte Marken betrachtet. Ähnlicher Bereich ist wahrscheinlich auch Fashion, wo stark hin zu Sans-Serif-Schriften es geht, gerade bei Wortmarken, wo viele klassische oder klassisch wahrgenommene Schriftarten aufgelöst worden sind. Und man auch da jetzt, oder Kritiker würden sagen, die sehen alle gleich aus. Ja, vielleicht ist das auch so, aber dadurch, also mein Empfinden ist, dadurch, dass immer eine gewisse Veränderung stattfindet, aber nie alle gleichzeitig sich verändern, finde ich, ist dieser Ruf oft eine nicht angebrachte Kritik. Die Marken versuchen eben, ja, ihre Zielgruppen anzusprechen, versuchen natürlich dann auch mit anderen mit aufzusteigen, vielleicht auch visuelle Trends mitzunehmen. Aber ich finde, overall davon ganz klaren Trends zu sprechen, ist schwierig. Es ist immer branchenspezifisch.
Würde dann mutig herausstechen? Hast du da auch Dinge, wo du das Gefühl hast, hier wird gerade alles glatt gezogen und die Outlines, also die Außenlinien fehlen und alles ist irgendwie farblich bunt und serifenlos und so weiter und auf einmal kommt eine Marke, die haut komplett rein, weil die anders aussieht oder bewusst den Gegentrend eindeutet oder Anti-Branding betrieben hat oder was auch
immer. Ist immer schwierig, das passende Beispiel parat zu haben, aber eine Marke, finde ich, die es richtig gut gemacht hat, in diesem Fall passenderweise von Radikant umgesetzt.
Sehr gut. Es ist immer am besten, die hausinternen Beispiele zu haben.
Das sind die besten. Wobei man dazu sagen muss, für alle, die meine Beiträge nicht kennen, ich glaube, Einer von tausend ist wahrscheinlich von Radikantern. Ja. Zwar ist das die Marke Klosterfrau, die auch hier in Köln sitzt, die zwar gesagt haben, sie wollen sich modernisieren, aber eben nicht so offensichtlich, dass es jedem direkt auffällt, sondern man wollte feinjustieren und ein Logo, was jetzt seit über 200 Jahren besteht, auch mit dem entsprechenden Respekt behandeln. Und das fand ich ein super tolles Projekt und kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil ich glaube, dass man da, jetzt könnte man sagen, man war nicht mutig. Ich glaube aber, man war mutig, weil man eben nicht viel verändert hat. Weil auch das ist Mut.
Ach, Mini-Red.
Ein Herzensthema, wenn du darfst.
Nein, ich finde das vor allem bei so Marken, wo du schon, keine Ahnung, über 100 Jahre hast. Ich meine, das ist erstens mal ein Statement, dass es so ein Unternehmen überhaupt schon so lange gibt. Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, hey, du hast irgendwas wie eine Schreinerei, wo halt wirklich irgendein geiler Schriftzug hat, irgendeine geile Wortmarke. Der kommt halt die lokale Trendagentur und klatscht denen halt einfach irgend so einen Futura-Verschnitt vor der Latte. Schlussendlich hast du so eine richtige Handwerksbude mit über 100 Jahren, wo, weiss auch nicht, jeder kennt die in der Umgebung. Und schlussendlich sehen sie aus wie eine schlechte Versicherung. Und das finde ich richtig schade. Darum finde ich mittlerweile auch vor allem in dem Heritage-Bereich ein richtig gutes Rebranding ist für mich, wenn es dir auf den ersten Blick nicht einmal auffällt, dass es Rebranding gibt. Oder wenn du erst wirklich zweimal heranschauen musst und dann merkst, ah, mal, irgendetwas ist anders. Und das ist aber noch, ja, ganz andere, finde ich, ganz andere Thematik, als wenn du einfach freie Hand hast und einfach machen kannst. Aber auch dort, es braucht einen Grund, warum du was anpasst.
Genau, das wollte ich noch gerade gesagt haben. Nur weil man eine Kleinigkeit verändert, heißt es ja nicht, dass es dafür keinen Grund gibt. Ne? Und das würde ich so unterschreiben, was du gesagt hast. Also insbesondere Marken mit einer langen Geschichte, da muss man besonders aufpassen, was man verändert.
Was sind denn für dich aus deiner Erfahrung her so generelle Fallen oder ja, No-Gos im Thema Rebranding, wo du vielleicht auch schon selber erlebt hast, keine Ahnung, wenn man so mal so richtig auf die Schnauze gefallen ist und denkt, nein, hätten wir doch gescheiter nicht. Oder vielleicht auch generell eine Haltung von einem Kunden, wo zu euch kommt. Was hast du da so erlebt?
Boah, das ist eher so die Frage, wo fängt man an?
Ja.
Also ich glaube, es gibt in allen Branchen natürlich irgendwie No-Gos oder ich meine, es ist auch ein hartes Wort, aber ich glaube, die besten Projekte haben Agenturen dann, wenn man mit den Kunden zusammenarbeiten kann. Das ist auch etwas, was wir immer stark kommunizieren, dass wir ein Partner sein wollen, der auf Augenhöhe agiert und nie der kreative Dienstleister, der sich jetzt zwei Wochen im Keller einschließt, was Cooles gestaltet und das ist dann der heiße Scheiß und die Lösung. Das ist selten gut. Das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, die guten Brandings entstehen in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Das ist schließlich derjenige, der schon seit zig Jahren teilweise genau dafür arbeitet, für diese Marke, weiß, wofür diese Marke steht. Und deswegen glaube ich, oder wäre es für mich, wäre es ein No-Go, nicht diesen partnerschaftlichen Ansatz, ja, zu wählen in der Zusammenarbeit. Für mich ist ja völlig normal. Ich sehe aber auch und höre dann auch natürlich durchaus schon mal von Kunden, dass das andere anders machen. Und das finde ich geht gar nicht, weil man arbeitet gemeinsam auf ein Ziel hin. Und du hattest es eingangs auch schon mal gesagt, jetzt irgendein cooles Trendlogo zu gestalten, damit man damit vielleicht irgendwo einen Award gewinnen kann, hilft halt niemandem, wenn das nach zwei Jahren wieder geändert werden muss, weil es halt nicht zur Zielgruppe passt oder die Menschen, die fürs Unternehmen arbeiten, nicht widerspiegelt. Das sind dann eben Dinge, die man mitbeachten muss. Und das sind, glaube ich, so für mich auch die relevantesten gerade zu Beginn einer Zusammenarbeit. Das erkennt man ja auch schnell, ob man zusammenpasst, ob die Chemie stimmt. Ne? Genauso wie wir vielleicht ein Bild oder ein Logo schnell beurteilen können. Innerhalb von Sekunden beurteilen wir ja auch Menschen, denen wir begegnen. Gar nicht bewusst, sondern das ist halt einfach menschlich. Und dann diese Zusammenarbeit, die muss einfach funktionieren. Und man muss nicht Best Friends werden. Vielleicht wird man es, aber man muss es nicht. Aber man muss gut miteinander arbeiten können, um eben diesem gemeinsamen Ziel dann auch näher zu kommen. Das finde ich persönlich auch total wichtig, weil wenn man genau diese Ebene schaffen kann, dann macht die Arbeit ja auch für alle viel mehr Spaß.
Ja, ich nenne das immer gerne so den Begriff Erwartungsmanagement am Anfang, weil ich das Gefühl habe, gerade weil du meintest, das sind Leute, die seit Jahrzehnten in einem Unternehmen arbeiten oder das selber aufgebaut haben oder von der Familie in dritter Hand übernommen haben und so. Also da steckt ja ganz viel Leidenschaft mit drin und wahrscheinlich auch die Angst, ob du dann als dahergelaufene Agentur die überhaupt richtig verstehst und einordnen kannst und überhaupt spürst rein emotional, was das für die bedeutet. Und dann natürlich auch der Aspekt loslassen können. Und ich glaube, da sind die Grundvoraussetzungen manchmal recht schwierig, gerade wenn du als Agentur laute coole Cases auf deiner Website hast und das sieht alles toll und geleckt und halt zeitgemäß aus, weil wir wollen ja als Agenturen nicht nur dem Zielpublikum gefallen, sondern auch so der eigenen Konkurrenz. So innerhalb der Agenturlandschaft, das ist ja auch ein probates Mittel zu zeigen, guck mal her, wir machen den neuen heißen Scheiß. Und ich glaube, da muss man ja erstmal die Basis schaffen, zu sagen, so wie das sieht vielleicht nach außen so aus, so arbeiten wir, das ist das Vertrauensverhältnis, was wir aufbauen wollen. Und wir verstehen dich und wir wollen auch verstehen, was dich bewegt oder was dich herausfordert oder was dich belastet, um dann dafür eine Lösung zu schaffen. Aber je mehr Leute das kaputt machen, desto schwieriger ist das natürlich auch, dieses Vertrauen dann wiederherzustellen oder zu gewinnen. Und Erwartungsmanagement, das noch als zweiten Aspekt, auch dahingehend zu sagen, so ein Rebranding, wie wir es am Anfang genannt haben, wird nicht alle deine Probleme lösen. Es ist ein Weg, mit deiner Herausforderung, mit deiner Situation einen Umgang zu finden und da neue Antworten und Lösungen zu finden. Aber es ist nicht das Heilsversprechen, dass sobald wir dein Logo auf links drehen, alle Probleme aus der Welt sind. So, du musst es danach auch immer noch anwenden und leben. Vielleicht ist das noch der letzte Aspekt, auf den wir eingehen können. Jetzt ist man angenommen, man hat dieses coole Projekt gemeinsam gestemmt, man hat eine gute Basis geschaffen, man ist vielleicht auch befreundet geworden über den Zeitraum. Wie lebt man denn jetzt so ein neues Rebranding? Wie kommuniziert man das? Worauf sollte man denn da achten? Ich meine, nur der Pressebericht und dass es auf Design-Tagebuch kommt oder man das auf einer Messe zeigen kann, ist wahrscheinlich noch nicht alles, oder?
Oh, auf gar keinen Fall. Genau, das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil da ist das Projekt natürlich noch nicht vorbei. Denn das eine ist natürlich, die Menschen, die mit der Marke kommunizieren, also klassischerweise natürlich eine Marketingabteilung, die auf verschiedenen Kanälen kommuniziert, die muss natürlich wissen, wie kann ich denn jetzt eigentlich die neuen Markenassets anwenden? Also wie gehe ich mit der Farbe um? Wie gehe ich mit der Schrift? Wo muss das Logo platziert werden? Das sind nur Teile von vielen Fragen, die es da geben kann und Definitionen, die es ja auch braucht, um dann als Marke konsistent auch außen und innen wahrgenommen werden zu können. Und das muss man erstmal lernen. Und dafür kann man natürlich Schulungen machen, dafür kann man, klar, kann man Design-Manual gestalten. Wir wissen aber alle, lesen tun die Menschen nicht immer gerne. Deswegen ist da immer unser klarer Appell, da auf jeden Fall auch eine Schulung zu machen. Und alle Menschen dazu einzuladen, die auch mit der Marke kommunizieren. Also ein Forum zu schaffen, wo man mal präsentieren kann, wie will die Marke eigentlich wahrgenommen werden und was müssen wir dafür tun? Und wo sind gewisse Stellschrauben, die wir drehen können? Und da auch dann mal so eine Plattform zu haben, wo man Fragen stellen kann, das kann man natürlich je nach Größe auch ins Digitale transformatieren und nicht nur ein FAQ zu haben, sondern auch einen Kontaktbereich zu haben. Das heißt, man kann natürlich auch noch die Agentur fragen. Also da ist ja sozusagen mit Übergabe einer fertigen Gestaltung ist ja die Zusammenarbeit nicht vorbei, sondern dann geht's ja in das Kommunikative. Und manchmal ist es dann ja auch so, dass nach ein paar Monaten noch neue Herausforderungen wahrgenommen werden oder man will vielleicht auf einem neuen Social-Media-Kanal noch aktiv werden, wo man vorher nicht aktiv war, wo man dann irgendwie was Neues für neue Templates für gebraucht werden oder ähnliches. Also eine Marke ist letztendlich immer ein lebendes Konstrukt, was sich weiter verändert, weiter lebt und genau das muss man auch verstehen und dann versteht man auch, weshalb es diese Begleitung auch braucht durch Agenturen, durch Experten, durch Freelancer, die genau das dann eben auch machen. Und den Menschen, die mit der Marke kommunizieren, entsprechend dann auch weiterhelfen. Es geht nicht nur nach innen, sondern ja auch nach externen. Also auch Presseagenturen wollen ja wissen, wie kann ich denn jetzt euer Logo hier verwenden oder welche Regeln gibt es da, die ich beachten muss. Auch an die muss man denken und da entsprechend die Regeln formulieren, Ansprechpartner haben, die Fragen beantworten können. Also die Übergabe eines fertigen Designs ist letztendlich noch nicht der letzte Schritt.
Da ist die Arbeit los. Aber ganz für genau. uns vielleicht der beste Schritt, Vince, um mal Richtung Zukunft einzubiegen, oder? Was denkst du?
Mhm. Oh, jetzt aus deiner Erfahrung, aus dem Alltag, so ist immer so das Thema KI irgendwo um die Ecke, wo Führer schaut. Inwiefern denkst du, dass es so Agenturen oder Freelancer, wie wir das sind, im Bereich Branding, Rebranding, werden die deiner Meinung nach eher irrelevanter oder relevanter in Zukunft?
Ja, ich habe eine relativ klare Antwort dazu. Ich glaube, die Menschen, die sich nicht mit KI befassen, werden irrelevant. Alle die, die mit KI arbeiten und wissen, wie man mit ihr arbeiten muss, werden auch weiterhin relevant sein und gefragt sein. Alle die, die sich sozusagen der neuen Technologie nicht öffnen, die werden Schwierigkeiten bekommen. Ich sehe aber nicht, dass KI hier sich Jobs wegnimmt. Ich sehe eher Möglichkeiten, dass sie auch in dieser Branche vielen Menschen helfen kann, manchmal auch Prozesse beschleunigen kann und vielleicht auch mittelfristig, nicht nur langfristig, ja, schon Unternehmen auch viel Geld sparen kann. Also nehme das Thema Bildsprache. Wenn ich jetzt eben nicht das nächste Getty-Bild kaufen möchte, das vielleicht auch Reihe von 10 meiner Wettbewerber auch nutzen, dann mache ich entweder ein Shooting und muss dafür viel Geld hinlegen, weil ich natürlich nicht nur eine Fotografin, sondern auch die Models bezahlen muss. Das Ganze muss nachbearbeitet werden. Das dauert viele Tage und kostet viel Geld. Und heute können wir uns darüber unterhalten, dass wir eine konsistente Markensprache und Bildsprache generieren können, mit Hilfe von KI. Ich glaube, da sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, das sehr gut schon funktioniert. Haben wir tatsächlich auch schon für einige Kunden umgesetzt. Und da kann man tatsächlich als Unternehmen auch Geld sparen. Und am Ende des Tages dann eher sogar ein zusätzlicher Job als Agentur, als Design- und Branding-Agentur, weil wir haben jetzt bisher keine Shootings gemacht. Aber KI-Bildsprache können wir. Deswegen glaube ich, es unterstreicht das meine Aussage, dass ich glaube, dass Agenturen und Freelancer im Designbereich diesen neuen Technologien öffnen müssen und lernen müssen, mit ihr zu agieren, anstatt gegen sie.
Zukunft im Bereich Rebranding, was denkst du da? Wird sich da grundlegend was an diesem Prozess ändern oder an der Erwartungshaltung, vielleicht auch von der Zielgruppe zu sagen, so, das wird nicht mehr nur jedes Jahrzehnt mal passieren oder, weiß ich nicht, einmal im Jahrhundert von irgendwelchen alteingesessenen Unternehmen, sondern vielleicht kommen wir da in Zukunft auch einen viel schnelleren Wechsel rein, das weiß ich nicht. Bei Mode haben wir ja schon den Punkt erreicht, dass es fast zu schnell passiert, dass wir da wirklich im Monatsabstand neue Linien bekommen und neue Outfits und Looks und so weiter. Früher war es mal saisonabhängig. Vielleicht siehst du da Ähnliches im Bereich Rebranding oder eher, dass man ja an klassischen Werten festhält oder dass auf einmal alles möglich ist. Was ist so deine Einschätzung dazu?
Ich glaube, also mein Eindruck ist, dass Rebranding jetzt nicht schnelllebiger werden. Also ich glaube nicht, dass wir innerhalb von kürzerer Zeit mehr Redesigns sehen werden. Ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen, die sich verändern. Also du hast eben schon das Thema Erwartungshaltung angesprochen. Ich glaube, das, was KI verändert, ist ja auch ein Stück weit das Wissen und die Erwartungshaltung von Ansprechpartnern, also von potenziellen Kunden und Kunden, weil die natürlich jetzt die Möglichkeit haben, auch viel schneller gute Antwort zu halten. Also ich meine, wir alle wissen, KI gibt nicht immer die richtigen Antworten, aber grundsätzlich ja erstmal etwas, was mich weiterbringt. Wenn ich Fragen stelle, erhalte ich Antworten zu Fragen, wo ich vorher keine Antwort hatte. Ich kann schnell auch selber eigene Logos kreieren, aber das ist ja nicht immer direkt gut, weil auch da kommt es ja wieder darauf an, wie bediene ich die KI, damit das Ergebnis entsprechend auch gut wird. Und dann gibt es da noch einen wichtigen Punkt, den KI nämlich gar nicht kann, nämlich Geschmack haben. Und das ist ein Teil, den KI bisher nicht bedienen kann. Und ich glaube, der ist auch nicht absehbar, so dass er entwickelt wird. Und der weitere Punkt ist, dass KI ja immer nur auf dem basiert, was es bereits gibt. Und eben keine Neuschöpfung in dem Sinne kreiert. Und das sind zwei Punkte, die mich glauben lassen, dass die Designbranche da noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben wird. Bei all denen, die auch genau das verstehen. Und günstige Möglichkeiten, sich ein simples Logo zu kaufen über gewisse Anbieter, die dann in Indien irgendwo sitzen und für leider dann wenig Geld da irgendwie eine Gestaltung machen, das gab es schon. Und nichts anderes macht jetzt letztendlich auch eine KI. Er gibt mir die Möglichkeit, ein simplifiziertes Logo für wenig Geld zu erhalten, das aber wenig Basis darstellt. Und deswegen sehe ich da jetzt keine große Gefahr, dass da eigentlich Agenturen ja ihre Daseinsberechtigung verlieren.
Es wäre dann noch so, um zum Abschluss hin dein Plädoyer für KMUs zu sagen, wagt den Schritt zum Rebranding, wenn vielleicht irgendein Punkt erfüllt ist. Oder was gibst du denn mit?
Ich glaube, es gibt natürlich auch da keine ganz grundlegende Regel. Wenn X, dann Y. Das wäre dann eher Mathematik. Und ich glaube, das, worauf es ankommt, ist, mit allen Menschen zu sprechen, regelmäßig, die mit der Marke Kontakt haben. Und das ist dann eben nicht nur die eigene Marketingabteilung, sondern das sind die Zielgruppen, die ich erreichen möchte. Das sind aber auch ja die eigenen Mitarbeitenden im Sinne des Employer Brands. Und ja, da regelmäßig ein Auge drauf zu halten, wie werde ich als Marke wahrgenommen? Entspricht das den Werten, die ich eigentlich auch widerspiegeln möchte? Dafür gibt es ja Möglichkeiten, diese Abfragen zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was unterschätzt wird und immer erst sozusagen im Nachhinein angestrebt wird. Ah, wir könnten ja mal, wo es dann vielleicht schon irgendwie zu spät ist, weil viele frustriert sind. Aber das zu beobachten, das finde ich total sinnvoll. Und dann würde ich immer empfehlen, wenn man dann darüber nachdenkt, etwas zu verändern, das tatsächlich auch intern zu besprechen und nicht direkt an der Agentur zu geben. Weil ich glaube, dieses eigene Bild erzeugen hilft einem, die nächsten Schritte klarer zu definieren und hilft dann aber auch im nächsten Schritt einer Agentur oder dem Freelancer, weil man dann eben schon viele Erkenntnisse teilen kann. Und diese Erkenntnisse führen dazu, dass man von außen betrachtet eben ja schon sehr viel mitnehmen kann und auch verstehen kann, in welcher Situation befindet sich gerade dieses Unternehmen, diese Marke und wie kann ich dort helfen. Und ich glaube, an vielen Stellen braucht es auch diese externe Perspektive und diesen externen Rat, weil man ja manchmal dann schon auch Scheuklappen auf hat, gerade dann, wenn man eben sehr lange in dieser Branche und in der Marke dann schon unterwegs ist. Aber gerade deswegen ist es auch da wichtig, ja nach innen zu schauen und einfach auch mal die eigenen Mitarbeitenden zu befragen beispielsweise.
Vince, ich habe mir gerade aufgeschrieben, wir machen mal eine Folge zum Thema Reflexion, was da dazu gehört. Das wird so viel unterschätzt und ich glaube, das ist sehr gut, dass du Expertin, Experte bist in deinem Bereich, in deinem Unternehmen. Aber diese Scheuklappen können auch manchmal helfen, um Dinge durchzuboxen und hinzubekommen. Aber sich regelmäßig mit sich selbst auseinanderzusetzen und da auf klare Linie zu kommen, das ist so wichtig. Also ich glaube gerade auch im Hinblick KI wichtiger denn je, dass du am Anfang diese Klarheit ohne technische Hilfe brauchst, was du eigentlich möchtest oder diesen Fokus, bevor du irgendwas auch nur annähernd angehen kannst.
Ja, ganz genau.
Vince, hast du noch was auf dem Herzen? Oder?
Hey, nein, wir haben da eigentlich so ziemlich alles abgearbeitet. Die haben es recht interessant gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Paul, hast du noch was?
Ich nicht, aber das letzte Wort gehört auch nicht uns, sondern dir, Andi.
Natürlich.
Genau. Hast du noch berühmte letzte Worte, die du loswerden willst zu dem ganzen Thema?
Meine berühmten letzten Worte.
Eine Stunde darüber geredet haben.
Ja, meine letzten Worte wären eigentlich danke, dass ihr dem Thema eine Plattform gibt, dass ihr über Marken sprecht. Ich finde das spannend und glaube, das hat Potenzial, da auch ganz viele Menschen zu erreichen, die das spannend finden. Ich hoffe, ich konnte heute ein bisschen was mit auf den Weg geben und vielleicht den einen oder anderen zum Denken anregen. Und ja, wer weiß, vielleicht machen wir nochmal eine andere Folge.
Auf jeden Fall. Vielleicht laden wir dich mal zu irgendeinem Skandal-Rebranding ein, um das Ganze einzuordnen. Vielleicht wirst du auch so unser Telefon-Joker in gewisser Hinsicht. Vielleicht machen wir das als Format. Aber das können wir ja noch sagen. Du bist ja nicht nur bei Radikant und teilst wöchentlich 2x Rebrandings auf LinkedIn. Du hast auch ein eigenes Label, einen eigenen Podcast, vielleicht als kurzer Werbeblock. Was machst du da und was können da Menschen mitnehmen?
Danke, das habe ich jetzt bei den ganzen anderen Fragen ausgeblendet und gar nicht wahrgenommen, aber danke das für die Bühne. Genau, ich habe tatsächlich auch einen eigenen Podcast mit einem guten Freund und auch Arbeitskollegen, wo wir alle 2 Wochen einen Gast einladen und über das Thema Gründen und Selbstständigkeit sprechen. Also für alle, die das spannend finden, hört mal in den 5-to-9 Club rein, also 5-to-9 sowie die Zahlen. Gibt es bei Spotify und natürlich überall anders auch. Wenn euch das Thema Gründen und Selbstständigkeit interessiert, wir haben dann immer einen Gast dabei, der ja, Newer Gründer, junge Gründerin ist und von ihren persönlichen Herausforderungen da berichtet.
Schön. Echte Hörempfehlung. Also bei Podcasts gibt es nie genug, von dem her einfach reinhören. Und wie bei allen Podcasts, was uns, wir haben davor im Vorfeld vor dem Gespräch drüber geredet, auf jeden Fall Bewertungen, Kommentare, Likes da lassen, das Ganze weiterempfehlen. Das hilft uns in dem ganzen Spielfeld auf jeden Fall weiterzumachen. Und wir danken dir von Herzen, dass du da warst, dass du deine Erfahrungen teilen kannst. Ich freue mich immer von dir, die Slideshows zu sehen. Manchmal spielt das LinkedIn aus, manchmal auch nicht. Das ist ja der Feed immer ein bisschen abhängig davon. Auf jeden Fall da eine große Empfehlung in den Podcast reinhören von dir. Und ansonsten mach weiter. Alles Gute und auf die nächsten schönen Rebrandings, die von Radikant und von allen anderen kommen werden. Wir sind gespannt. Danke dir,
Andi. Ich auch. Danke euch.
Ja, merci.
Ciao. Merci fürs Zuhören. Hinterlasst gerne eure Gedanken als Kommentare, folgt rein für mehr Branding ohne Bullshit und schenkt uns eine Bewertung. Doch jetzt viel Spaß beim Marke machen und bis zum nächsten Mal. Ciao.